Bei diesem Podcast handelt es sich um eine Verdachtsberichterstattung. Zum Schutz der Betroffenen wurden die Namen der interviewten Personen abgeändert und einige Stimmen wurden verfremdet. Im Folgenden sprechen wir über Themen wie Drogen, Waffen, Machtmissbrauch, sexuelle und psychische Gewalt sowie Suizid. Wenn diese Themen für dich ein Trigger sind, hör dir diesen Podcast bitte nicht alleine an. Wenn du von diesen Themen betroffen bist und Hilfe benötigst, findest du in den Shownotes Informationen zu möglichen Anlaufstellen.
Ich weiß, dass dieser Typ brandgefährlich ist.
Steve hat uns Minderjährige in Gefahr gebracht.
Wie so eine Sekte?
Also ich würde schon behaupten, dass Steve den Verein missbraucht hat, um sich an Jüngere ranzumachen.
Die Akte Liebe, wen du willst.
Er hat keine Fehler, er macht keine Fehler.
Steve hat absolut eine andere Wahrheit als die richtige Wahrheit.
Wenn du das machst, ich bring dich um.
Das hier ist Folge 2 von einem 5-teiligen Podcast. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, fangt also am besten damit an.
Wir haben in der ersten Folge schon einmal geklärt, was für eine Art von Verein Liebe, wen du willst, nach außen verkörpert und wieso wir überhaupt angefangen haben zu recherchieren. In dieser Folge geht es um die Vereinsstrukturen, die unverantwortliche Überschreitung und Zuweisung von Kompetenzen und die ersten Hinweise auf Straftaten durch den Vereinsgründer Steve Hildebrand.
Liebe, wen du willst, ist nach eigenen Angaben ein Verein gegen Hasskriminalität, bei dem sich Personen marginalisierter Gruppen, in diesem Fall meist queere Jugendliche, austauschen, connecten, aber auch Hilfe suchen können. Es gibt mehrere solcher Vereine in Deutschland, wie bereits in Folge 1 erwähnt, den Coming Out Day e.V. oder das Anyway in Köln. Auch eingetragene Vereine, die im Bereich der Beratung und Hilfe von queeren Jugendlichen tätig sind. Um mehr über die Tätigkeit solcher Vereine zu erfahren, haben wir mit dem Vorstand vom Anyway in Köln, Rabea Maas, gesprochen.
Das Anyway bezeichnet sich selbst als Raum für lesbische, schwule, bisexuelle, trans, inter und queere junge Menschen von 14 bis unter 27 Jahren, Made with Love in Köln. Seit Ende der 90er, also 98, um genau zu sein, ist das Anyway aber auch ein anerkannter Träger der Jugendhilfe. Ja, was so unser Kerngeschäft ist, die offene Jugendarbeit. Das ist eine Disziplin der Jugendarbeit bzw. der Jugendhilfe. Und das heißt ein bisschen unkonkret, sowas wie Freizeitgestaltung von jungen Menschen in Form von offenen Treffs, Freizeiten, Aktivitäten oder auch Angebote der politischen und kulturellen Bildung, wo es insgesamt so um Bildung, Partizipation, Ermächtigung, Inklusivität und Ausdruck geht.
Das Anyway steht also queeren Jugendlichen beratend und unterstützend zur Seite. Die Jugendlichen werden sicherlich des Öfteren auch mit persönlichen Problemen und Herausforderungen an die MitarbeiterInnen und BetreuerInnen herantreten.
Jugendliche können natürlich auch in Notsituationen mit Themen und Problemen sich an uns wenden. Da haben wir extra auch eine Jugendberatung installiert.
Sind die Personen da in irgendeiner Weise aus- oder fortgebildet?
Aktuell hat das Anyway 11 Mitarbeitende im pädagogischen Bereich, also in der offenen Jugendarbeit, in der Jugendberatung und auch in der Fachberatung und im Aufklärungsprojekt. Und die oder wir kommen aus sozialen und pädagogischen Feldern mit verschiedenen Studienabschlüssen wie soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Kulturpädagogik, Erziehungswissenschaften, Psychologie. Wir sind also ein multidisziplinäres Team so in dem Bereich. Und das heißt, wir bringen also nicht nur per se als Person eine soziale Ader mit und haben Interesse an queeren Lebensweisen, sind auch alle selber Teil der queeren Community und teilen also mit den Besuchenden Lebensgeschichten und Lebenswege, sondern wir bringen auch noch im Endeffekt eine hohe Fachlichkeit mit, was eben die Begleitung, Beratung und Zielgruppensteuerung und auch die Bildungsarbeit angeht.
Das heißt, jede Person, die bei euch arbeitet, ist in irgendeiner Form dafür ausgebildet oder wird von euch geschult.
Genau, über die Studienabschlüsse, die ich gerade so aufgezählt habe, hinaus haben die meisten der Mitarbeitenden bei uns im Anyway auch Fort- und Weiterbildung gemacht als lösungsorientierter Coach in Transberatung, systemische Therapie und systemische Supervision. Wir sind hier irgendwie sehr systemisch aufgestellt. Wir haben SexualpädagogInnen da, einen Medientrainer und viele der Mitarbeitenden haben eben auch den LGBTIQ-Jugendberatungs- und Jugendarbeitszertifikatskurs in NRW gemacht.
Man sieht also, dass die Betreuung marginalisierter Personen sehr umfangreich sein kann und Feingefühl erfordert. Zumindest eine Fortbildung in diesem Bereich sollte also vielleicht eine Voraussetzung sein. Wobei in bestimmten Fällen, wenn es zum Beispiel um versuchte Suizide geht, dann sollten da schon Fachleute hintersitzen. Darüber, wie wichtig Anlaufpunkte wie queere Jugendzentren sind, haben wir uns mit Aaron unterhalten. Der steht heute als queere Person in der Öffentlichkeit und kann sich selbst noch gut an seine eigenen Erfahrungen als queerer Jugendlicher erinnern.
Ich finde queere Jugendzentren wie das Anyway
unfassbar wichtig. Sie sind Anlaufstellen für allerlei Fragen oder auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl von Jugendlichen, aber auch Safe Spaces. Ich bin natürlich in der Schule mit meiner Homosexualität sehr stark konfrontiert worden. Ich wurde gehänselt und allgemein hat mir mein Umfeld, mein soziales Umfeld schon ziemlich deutlich zu verstehen gegeben, dass ich komplett anders bin als sie. Ich habe mich anders gefühlt, andersartig. Ich dachte, ich müsste das mit mir selber ausmachen. Und deswegen gibt es ja überhaupt auch explizite Jugendzentren, die queer ausgerichtet sind. Und deswegen braucht es weiter so Institutionen und Einrichtungen wie das Anyway.
Das ist ein Rahmen, in dem Jugendliche natürlich auch schnell ausgenutzt werden könnten.
Und damit sind wir beim Liebe-Wen-Du-Willst e.V.
Wie sollte man sich denn bei Liebe-Wen-Du-Willst Hilfe holen?
Betrachtet man die damalige Homepage, gab es da mehrere Wege. Zunächst einmal gab es auf der Website ein Kontaktformular und eine E-Mail-Adresse, über die man Kontakt aufnehmen konnte. Dort wurde schon darauf verwiesen, dass man sich in akuten Notfällen 24/7 am besten via Instagram meldet und seine Telefonnummer mitschickt. Dann würde sich, je nach Gefahrenlage, schnellstmöglich gemeldet werden.
Aber was für Notfälle sind damit eigentlich gemeint?
Da hat der Verein ein Spezialgebiet und das ist die, ich zitiere, Verhinderung von angekündigten Suiziden. Und das soll laut damaliger Homepage bisher immer erfolgreich gewesen sein. Stand März 2023 wurden so schon 2700 Notrufe wegen Suizidankündigungen bearbeitet. In unseren damaligen Recherchen haben wir zudem auf der Webseite noch gesehen, dass man damit geworben hat, dass es bisher nur einen Todesfall gegeben hätte. Das ist aber mittlerweile runtergenommen worden. Ein weiteres Angebot des Vereins ist das Verbinden von Personen marginalisierter Gruppen. Auf der Homepage heißt es:
Wir betreiben WhatsApp-Gruppen für Mitglieder der LGBTQ-Community und deren Freunde. In diesem geschützten Rahmen können sich Jugendliche und Erwachsene zu verschiedensten Themen austauschen und vernetzen. Unser Team sorgt dabei immer für respektvollen Umgang und handelt bei Verstößen gegen unsere Community-Richtlinien.
Anhand der Struktur der WhatsApp-Gruppen, des Instagram-Kanals und der Erreichbarkeit während Notfallsituationen sieht man schon, dass es in dem Verein verschiedene Aufgabenbereiche gibt. Wir haben ja im Laufe unserer Recherchen mit vielen ehemaligen Mitgliedern gesprochen. Deshalb fasse ich einmal zusammen, was es dort für Aufgabenbereiche gab. Es gab einen Vorstand, bedeutet Vorstandsvorsitzende und Vorstandsmitglieder. Es gab ein sogenanntes Notfall- und Krisenmanagement, sprich Personen, die sich dann um eingehende Notfälle gekümmert haben. Es gab das Social-Media-Team, das in den sozialen Netzwerken für Postings, die Beantwortung von Kommentaren und Nachrichten zuständig war und auch dort ein Social-Media-Management. Und zuletzt gab es das Community-Team, was die WhatsApp-Gruppen gemanagt und moderiert hat. Aus unseren Interviews ging hervor, dass viele dieser Posten, mit denen eine massive Verantwortung einhergeht, mit Minderjährigen besetzt waren, die für so eine Tätigkeit einfach zu jung und auch schlichtweg überhaupt nicht ausgebildet waren.
Gerade im Bereich der seelischen Gesundheit und vor allem bei der Thematik Suizid benötigt es ganz klar ausgebildetes Personal, da hier ein großes Risiko der gefährdeten Personen besteht, aber ebenso auch für unausgebildete Personen, die auf den eigenen Umgang mit solchen Krisenfällen nicht vorbereitet sind. Dass dieser Druck der Verantwortung, die mit den Aufgaben einhergeht für Jugendliche, wohl viel zu viel war und wie damit umgegangen wurde, wenn man das Team verlassen wollte oder rausgeworfen wurde, hat uns ein ehemaliges Teammitglied erzählt.
Ja, also für mich war das am Anfang ziemlich neu. Da kam auch öfter vor, dass ich dann nicht so aktiv war oder halt nicht direkt auf DMs geantwortet habe, weil ich auch noch ein Privatleben hatte. Als ich gemerkt habe, dass es mir zu viel wurde, habe ich erst nicht darüber gesprochen, sondern mit anderen Teammitgliedern. Und dann haben wir uns ja auch beschlossen, aus dem Team rauszugehen, ohne was zu sagen, also ohne Steve darauf anzusprechen, weil wir genau wussten, dass dann irgendeine Versuchung da war, dass wir im Team bleiben. Und wir haben das ja auf andere Gründe geschoben, dass wir rausgegangen sind, weil wir anders noch nicht rausgekommen wären. Es gab ein Meeting, dort zu der Zeit war ich im Social Media Management, deswegen war ich dabei, wenn jemand aus dem Team geworfen wurde. Und Steve liebt es ja, andere in Meetings vorne und bloßzustellen. Und dann war das so, dass jemand aus dem Team rausgeworfen wurde und er ihn so psychisch kaputt gemacht hat in dem Telefonat, dass er sogar vor der Kamera umgekippt ist und wir einen Krankenwagen angerufen haben.
Der Verein gab also an, Jugendlichen mit psychischen Problemen helfen zu wollen. Und jetzt schien es eher so, als würde die Arbeit in dem Verein oder besser gesagt die Zusammenarbeit mit dem Vorstand Steve Hildebrand genau solche Krisensituationen auslösen.
Wir würden hier ganz klar von einem enormen Druck sprechen, der da vermeintlich auf die Mitglieder ausgeübt wurde.
Wir reden ja hier von einem erwachsenen Mann, der teilweise mehr als doppelt so alt ist wie diese Jugendlichen. Und wenn der dann Druck auf diese Jugendlichen ausübt, dann findet das auch auf einer Machtebene statt.
Da stellt sich dann die Frage, warum und wie man überhaupt in diesen Verein eintritt. Auch das haben wir uns natürlich einmal angeschaut. Ganz klassisch kann man sich über die Homepage als Teammitglied bewerben, wo man erstmal einen ganz großen Fragebogen ausfüllen muss. Summa summarum aber führt dieser Fragebogen meiner Meinung nach jetzt nicht zur Beurteilung, ob derjenige vielleicht aufgrund von Qualifizierungen auch wirklich in der Lage ist, in Notfallsituationen zu handeln und auf Problematiken queerer Jugendlicher fachkundig einzugehen. Hier mal ein paar Beispiele.
Was tust du, wenn uns jemand mitteilt, dass die Person sich selbst absichtlich verletzt? Welche Fragen stellst du jemandem, der über Mobbing in der Schule berichtet? Wie würdest du reagieren, wenn jemand seinen eigenen Suizid ankündigt? Wie reagierst du, wenn uns eine von Hasskriminalität betroffene Person anlügt?
Dabei haben wir uns auch gefragt, nach welchen Kriterien minderjährige Personen das in ausreichender Qualität beantworten konnten, um auf solche Posten gesetzt zu werden. Es gab da auch noch weitere Aufnahmemöglichkeiten.
Sehr viele Jugendliche wurden einfach über ihre Social-Media-Profile kontaktiert. Da wurde dann erst vom Vereinsgründer Steve ein Foto kommentiert mit den Worten »Du bist toll« oder »Du bist der Beste« und so war man dann connected. Und im Laufe der Gespräche wurde dann gefragt, ob man nicht in den Verein eintreten wolle. Aber wir hören uns einmal Marc und Cem an. Die beiden berichten, wie sie zu dem Verein gekommen sind, was ihre Aufgaben waren und welche Bedenken sie bei den Vereinsgründern auch schon offen angesprochen haben.
Ich bin über TikTok zu Liebe, wenn du willst, gekommen. Damals hat mich der Gründer Steve angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, in dem Verein beizutreten. Dann bin ich irgendwann in den Verein reingekommen und hab dann nach einiger Zeit auch gemerkt, was da so alles läuft. Da wurde auch ziemlich schnell schon gesagt, ja, ich wäre ein perfektes Mitglied. Dann bin ich sehr schnell aufgestiegen zum Social Media Manager.
Es gab also keinen Leitfaden oder sonstige Hilfsmittel für den Umgang mit Social Media.
Naja, es wurde halt bloß gesagt, ja, beantwortet die Nachrichtenanfragen und dass man halt die Passwörter nicht weitergeben darf. Ich hatte den Gründer Steve, habe ich angeboten, eine Fortbildung im Bereich PSMV, also psychosomatische Versorgung, zu organisieren. Da ich einige Bekannte in der Rettung habe, hätte ich da eventuell zumindest eine kleine Einführung besorgen können. Das wurde aber abgelehnt und Steve meinte dann, dass wir sowas nicht bräuchten, wir wären alle top ausgebildet.
Marc hat es hier schon angeschnitten. Über Social Media haben sich viele Jugendliche an den Verein gewandt, die mental gestruggelt haben oder sich teilweise auch in extremen Krisensituationen befanden. Beispielsweise sich selbst verletzt haben oder an Suizid gedacht. Falls ihr euch in einer ähnlichen Situation befinden solltet, findet ihr in den Shownotes Kontakte und Stellen, an die ihr euch wenden könnt. Wie das sogenannte Krisenmanagement gegründet wurde, darüber haben wir auch mit Cem gesprochen.
Ich war ein halbes Jahr Mitglied und war auch Vorstandsvorsitzender und Vorstandsmitglied bei Liebe, wenn du willst. Ich bin damals über die Website darauf aufmerksam geworden auf diesen Verein und habe mich dann dort beworben und bin dann über ein Meeting ins Team reingekommen. Zum Zeitpunkt des Teameintritts war ich 16 Jahre alt.
Wie es dann weiterging, hören wir hier.
Direkt nachdem ich ins Team aufgenommen worden bin, musste ich meinen Personalausweis Vorder- und Rückseite an Steve bzw. an ein Teammitglied aus dem Vorstand schicken und eine Verschwiegenheitserklärung ausfüllen. Also die Begründung, warum ich eine Verschwiegenheitserklärung ausfüllen musste, war, dass ich mit Personen Kontakt habe, die Opfer von Straftaten sind. Und um diese zu schützen, soll ich halt diese Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ja, also ich war vorerst im Community-Team und habe dort die WhatsApp-Gruppe betreut. Ich habe gar keine wirkliche Einführung bekommen. Habe die WhatsApp-Gruppe dann praktisch unterstützt, die Leute, die irgendwie Hilfe brauchten, wie auch immer, die sich gemeldet haben beim Team. Und wurde dann aber relativ schnell, sag ich mal, befördert zum Community Manager. Das war innerhalb des Vereins so ein Riesending, wenn man, sag ich mal, einen Rang höher gekommen ist. Und das ging dann weiter mit Social Media Manager und dann Einmal war ich im Vorstand und hatte total viel Verantwortung zu tragen. An einem Abend habe ich eine Nachricht bekommen von einem meiner Fälle, so wurden die Leute genannt, denen wir helfen, dass sie sich selber umbringen möchte. Und dann habe ich aber keinen erreicht von denen, die normalerweise Notrufe tätigen. Das waren zu dem Zeitpunkt noch Erwachsene, die aber nach und nach aus dem Team verschwunden sind. Und dann habe ich den ersten Notruf selber getätigt, da ich mich dazu verpflichtet gefühlt habe. Und dann wurde ich sehr gelobt von Steve und wurde dem Team praktisch als Vorbild gezeigt. Und dann wurde ich irgendwie auf einmal ein Leiter von einem total neuen Abschnitt des Teams, also Notfall- und Krisenmanagement. Und war dann dafür zuständig, solche Dinge zu machen. Also eine Schulung gab es nicht. Ich habe selber tatsächlich die Leute, ich sag mal, ausgebildet als Notfall- und Krisenmanagement-Teammitglieder. Also Steve hat gesagt, du machst das gut, erklär den anderen, wie du das machst und dann können die das auch. Es gab keine professionelle Anleitung dafür, wie man das Ganze machen soll.
Da wird dann ein 16-Jähriger auf einmal zum Leiter des Krisenmanagements berufen und soll Suizidfälle bearbeiten und selber andere Jugendliche ausbilden. Dazu hat uns Cem seine Einblicke geschildert.
Also wir hatten eine WhatsApp-Teamgruppe und sobald irgendwie ein Notfall kam oder so, wird dickfett Notfall reingeschrieben und dann wird darunter alle Informationen reingeschrieben, die man zu der Person wusste, sodass es halt jemand vom Notfall- und Krisenmanagement übernehmen konnte. Teilweise wurden aber auch Bilder von total aufgeritzten Armen bis auf den Knochen reingeschickt oder irgendwelche anderen Brandverletzungen, wie auch immer, die sich Leute selbst zugeführt haben. Und anhand dessen Informationen mussten wir halt agieren dann. Diese Bilder wurden oder diese Informationen wurden von Teammitgliedern reingeschickt, die selber Fälle übernehmen und bearbeiten, aber an dem Zeitpunkt dann halt nicht mehr weiter wissen.
Dass in dem Zusammenhang datenschutzrechtlich dort eventuell nicht alles mit rechten Dingen zuging, wurde dann durch weitere Aussagen von Cem untermauert. Denn Steve, der zu der Zeit angeblich bei Vodafone arbeitete, hat sich unseren Informationen zufolge an vertraulichen Daten von Vodafone bedient.
Steve hat ja zu dem Zeitpunkt, wo ich im Team war, bei Vodafone gearbeitet und hat dann immer gesagt, ja, ich habe eine Genehmigung von Vodafone, ich darf über den Dienstlaptop Nummern zurückverfolgen und über die Verträge dann die Adressen rausfinden. Soweit es einen Notfall gab und man eine Nummer hatte, hat man online geprüft, welcher Provider die Nummer hat. Und wenn das dann tatsächlich irgendwie von Vodafone war, dann hat Steve das in den Dienstlaptop eingegeben und hat dann darüber die Informationen zu dieser Person rausgefunden. Steve hat seine Stellung bei Vodafone auch häufig missbraucht, um Kontakte zu knüpfen mit Menschen, die viel Reichweite haben, sprich Prominenten. So hat er immer damit geprahlt, dass er von sämtlichen Promis wie Schauspielern oder Fernsehmoderatoren die Nummern hat oder auch der Bundeskanzlerin. Da hat er immer ziemlich viel rumgeprahlt und hat teilweise sogar Nummern rausgegeben von denen an Teammitglieder, um Telefonstreiche zu machen. Teilweise war es auch schon so, dass wenn Leute, also gar nicht in einem Notfall, sondern wenn irgendwelche Straftaten und Beleidigungen kamen gegenüber dem Verein oder so, dass Steve dann Adressinformationen rausgefunden hatten und den Personen geschrieben hat, was würde denn deine Mutter denn mit Vorname, Nachname dazu sagen? Sollen wir ihm eine E-Mail schreiben? Und dann hat er praktisch so eine Art erpresserische, bedrückende Art und Weise die Leute diese Informationen gegeben und gesagt, dass man praktisch alles rausfinden kann. Er hat so ein Machtspielchen gemacht.
Mindestens aus Datenschutzperspektive scheint das schon mal problematisch.
Wie sehr Steve seine Macht genutzt haben soll, oder wie er mit Kritik umgeht, das ist anhand folgender Erzählung ganz gut zu erkennen.
Steve hat meiner Meinung nach sehr viel Einfluss darauf gehabt, weil er halt immer die Macht haben möchte über einen. Er möchte halt bestimmen, wie was abläuft. Und wenn es nicht nach seiner Meinung läuft oder seiner Entscheidung, wie er was haben möchte, ist er schnell sauer. Also in der Zeit im Verein wollte er auch immer Recht haben, wenn jemand was gesagt hatte und er meinte so, nee, so ist das aber nicht. Man meinte so, doch, so sehe ich das aber, meinte nein. Und hat die ganze Zeit eingeredet so, ja, ich weiß doch, dass du lügst und sowas. Und ja, man hat halt gemerkt, dass er schon sehr narzisstisch ist und immer recht haben möchte.
Was bei Steve sehr auffällig war,
war, dass wenn er mit seinen Argumenten nicht mehr weiterkam, weil er vielleicht gemerkt hat, er hat tatsächlich mal die verkehrte Ansicht, dann wurde er sehr schnell persönlich, er wurde sehr laut, er fing an zu schreien und da wusste man, auch als Teammitglied, was es jetzt gerade gar nicht betrifft, man war nicht der, der am Pranger gestellt wurde, wenn ich jetzt nicht Steve zustimme, dann bin ich raus. Kriege ich Ärger. Und wenn man raus war, Steve verlangte das auch nicht, wenn jemand aus dem Team geworfen wurde. Er hat dann im Nachhinein auch versucht, dieser Person das Leben schwer zu machen.
Wenn man die Vereinsstrukturen betrachtet, sieht man ja auch, dass es überhaupt keine Kontrollinstanzen gab. Der Vorstand bestand neben Steve ja vorwiegend aus Jugendlichen.
Und Vorstandswahlen gab es hier unseren Informationen zufolge wohl auch nicht. Man wurde von Steve wohl einfach in den Vorstand berufen. Und das angeblich auch meistens dann, wenn man Steve gefallen hat. Zum Thema Vorstand und ausbleibende Wahlen weiß Cem noch mehr.
Innerhalb meiner Tätigkeit gab es nie eine Mitgliederversammlung. Es gab Teamtreffen, die ausschließlich zum Alkoholkonsum irgendwie dienten. Allerdings gab es nie irgendwelche Mitgliederversammlungen oder Vorstandswahlen. Es gab zwei Kriterien, um in den Vorstand zu kommen, die unabhängig voneinander waren. Die erste ist, man sah gut aus. Und die zweite ist, man hat tatsächlich gute Arbeit für den Verein geleistet. So, wenn beides zutrifft, dann ist es natürlich ein Jackpot für Steve gewesen. Steve hat im Vorstand am Ende nichts mehr gemacht, außer die großen Entscheidungen zu tragen, wer kommt in den Vorstand. Also es gab teilweise tatsächlich keine Diskussion, wer in den Vorstand kommen soll. Und wenn der gesamte Vorstand dagegen gestimmt hat, aber Steve dafür gestimmt hat, dann war die Stimme des restlichen Vorstands nichtig. Also Steves Stimme war immer an erster Stelle.
Außerdem hat Cem uns noch erzählt, dass Vorstandsmitglieder und Mitglieder aus dem Social-Media-Team auf eine Cloud zugreifen konnten, in der unter anderem vereinsinterne Daten und sensible Daten über Vereinsmitglieder einsehbar waren.
Alles uralte Dokumente, es wurde nichts mehr aktualisiert, es gab keine gute Buchführung, es gab nie Führung über Finanzen. Unter anderem waren aber auch ersichtlich ein Ordner angelegt, wo alle Personalausweise von allen Teammitgliedern drin waren und auch die Verschwiegenheitserklärung. Somit konnte man praktisch mit einem Klick alle Adressen, alle Namen, alles rausfinden über jeden im Team. Jeden, der im Team ist und jeden, der im Team war.
Wir selbst haben die Zusammensetzung des Vorstands über die letzten Jahre auch regelmäßig über die Website des Vereins beobachtet. Aufgefallen ist uns da, dass die Vorsitzenden und Vorstandsmitglieder ständig wechselten, außer natürlich Steve selbst. Betrachtet man heute aber das Vereinsregister, was öffentlich einsehbar ist, so findet man dort immer noch Eintragungen von 2020. Rechtlich also schwierig, denn diese Leute könnten heute immer noch auch finanziell für Fehler des Vereins belangt werden. Bei Cem hat sich aber in Bezug auf das Alter und Aussehen der angeworbenen Mitglieder noch ein ganz anderer Verdacht breit gemacht.
Die Teammitglieder haben Leute geholt, die sowieso Aufklärungsarbeit machen. Und Steve hat halt überwiegend jüngere, also Jugendliche, gerade Jungs, im Alter von 15 bis 17 oder sehr jung aussehende, ins Team geholt, mit denen er dann in den Bewerbungsgesprächen ziemlich flirty unterwegs war. Ich war schon mal bei einem Bewerbungsgespräch dabei, hat ihm gesagt, du würdest sowohl von deiner Art als auch von deinem Aussehen ins Team passen. Was das Aussehen für eine Rolle für das Team spielt, das weiß nur Steve. Die Leute, die Steve ins Team geholt hat, waren häufig sehr jung, zwischen 15 und 17, braune, blonde Haare, relativ schlank gebaut, teilweise auch noch sehr, sehr jung, also auch kein Bartwuchs, kein gar nichts. Also erst im Nachhinein sehe ich das leider auch, da ich damals ziemlich geblendet war von der Arbeit, sehe ich, dass es halt total Grooming-Move hat. Also ich würde schon behaupten, dass Steve den Verein missbraucht hat, um sich an Jüngere ranzumachen, um Jüngere anzuschreiben und sie nicht gleich abzuschrecken, weil wenn er als Privatperson die Leute anschreibt, das ist was anderes als mit so einem großen Verein, der verifiziert ist auf Social Media. Und es war auch häufig so, dass er Leute ins Team geholt hat und nach 2-3 Monaten hatte Steve aber immer einen neuen Partner. Gerade rein zufällig war es dieses Teammitglied, was neu ist. Steve hat die Leute meistens mit einem vorgefertigten Text angeschrieben. Hey, wie geht's dir? Du würdest gut ins Team passen, melde dich doch mal bei mir und dann mit seiner Telefonnummer. So hat er direkt, nachdem halt ein verifizierter Account jemanden angeschrieben hat, hat er eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Nummer anschreiben. So hat er auch direkt die Nummer der Jugendlichen.
Eine Frage, die innerhalb des Interviews immer wieder durch die ehemaligen Mitglieder ausgesprochen wurde, war, ob der Verein und die Social-Media-Kanäle des Vereins vielleicht von dem Gründer Steve dazu ausgenutzt worden sind, um so an junge Menschen ranzukommen.
Und genau darüber sprechen wir in der nächsten Folge.
Er hat uns immer gesagt, dass Alter keine Rolle spielt.
Du bist in diesen Raum reingekommen und es hat seriously schon nach Alkohol gestunken.
Ja, also es war jedes Mal, dass auf Teamtreffen es eskaliert ist, weil zu viel Alkohol getrunken wurde.
Die Akte Liebe, wen du willst. Ein Podcast von Frau Löwenherz und Lars Töns Feuerborn. Produziert von PTO Media. Chefredaktion Leonie Pla. Redaktion Lars Töns Feuerborn, Mirko Plengemeier, Kevin Krämer, Johanna Odenthal und Nathalie Henze. Dramaturgie und Schnitt Johanna Odenthal und Marie Buschhausen. Sprecherin Marie Buschhausen. Konzept und Design Luke Holmer.